Wir hatten heute Vormittag Kapitel 20 und 21 gemacht. 21 waren wir nicht ganz fertig geworden und es gibt einige Punkte, die ich noch nachtragen sollte. Zwei Dinge. Das eine war, Josua 15, Vers 17, Othniel, der Sohn des Kenas, des Bruders Kalebs. Ich bin überzeugt worden. Des Bruders Kalebs. Schlachter hat richtig und alte Elbefelde ist falsch. 1. Chronik 4, Vers 13 hat ein Bruder gezeigt, gibt eigentlich die Lösung. 1. Chronik 4, Vers 13. Da heißt es, die Söhne des Kenas, Othniel und Seraja. Also wenn Kenas noch weitere Söhne gehabt hätte, dann müsste jetzt hier, dann müsste das hier aufgeführt werden. Dieses Kaleb?
1. Chronik 4, 15.
Moment, ich muss gerade schauen.
Kaleb aufgeführt, aber da, irgendwie die Linie ist irgendwie nicht durchgängig.
Ist nicht durchgängig? Die Söhne Kalebs, des Sohnes Jephunnes. Iru, Ela.
Irgendwie ist schwierig.
Ja. Ich komme noch immer nicht mit. Bitte.
Nee, die Frage ist, ob man aus diesem Abschnitt überhaupt heraus erkennen kann, wer dann der Vater von Kaleb war. Weil ich so ganz unverbindlich in Vers 15 heißt und die Söhne Kalebs. Kaleb wird vorher irgendwie gar nicht erwähnt oder auch mal erkennen kann.
Ja, also der Vater ist Jephunnes. Kaleb, der Sohn ist Jephunnes. Also das ist eigentlich schon klar, eindeutig. Ja, aber eben, wenn jetzt Othniel der Bruder des Kaleb wäre und der Kenas sozusagen der Vater, dann müsste es heißen, die Söhne des Kenas, Doppelpunkt, Kaleb, Othniel und Seraja, oder? Aber wenn Kaleb hier fehlt, dann heißt es, also das ist dann passt es nicht. Also man könnte ja sagen, Kenas wäre der Großvater oder so etwas, ja. Aber dann müsste trotzdem Kaleb genannt werden. Kaleb wird aber nicht genannt, also das ist schon ein starkes Argument. Das heißt also, wir müssen es schon so lesen, wie Schlachter und die revidierte Elberfelder sagen, der Sohn des Kenas, des Bruders Kalebs. Da bin ich sehr dankbar für diesen Hinweis. Und dann das andere, da bin ich nicht ganz weitergekommen, das war Kapitel 17, Vers 17. Das ich habe ein bisschen gelesen, eine Mittagspause, da sind sie sich nicht ganz einig. Aber zwei Kommentatoren, die ich sehr schätze, Lange und das andere war Barnes, haben hier das Gleiche wie Keil. Also Josua sagte zum Haus Josef, zu Ephraim und zu Manasse und sagte, du bist ein zahlreiches Volk und du hast eine große Kraft. Und dann, sinngemäß ist es schon richtig, nicht nur ein Los sollst du haben. Nicht nur ein Los sollst du haben, das stimmt schon. Aber es ist nicht so, dass jetzt Josua sagt, also gut, dann gebe ich dir noch ein zweites hinzu. Nein, nicht so. Sondern das Bergland soll dir zuteil werden, aber das muss er sich jetzt erarbeiten. Du sollst nicht nur ein Los haben, sondern indem du jetzt die Kanaaniter enteignest, also indem du jetzt da weiterhin deine Arbeit vollführst und die Kanaaniter enteignest, dann wirst du eine doppelte Portion haben von dem Land, denn das Land ist sehr groß. Also indem du die Kanaaniter vertreibst, kannst du das Stück Land verdoppeln und dann steht es dir zur Verfügung. So schreibt Barnes, sehr gut eigentlich, denke ich. Das ist also, die Übersetzung bleibt so, wie wir haben, aber der Gedanke, dass Josua ihm jetzt noch zusätzlich ein Los gegeben haben sollte, das ist zu viel. Das dürfen wir nicht sagen. Die Übersetzung ist schon richtig. Nur ein Los, nicht nur ein Los sollst du haben, sondern ein doppelt so großes. Aber bitte, jetzt musst du dir das selber beschaffen, sondern das Bergland soll dir werden, da es ein Wald ist, so rode ihn und seine Ausläufer sollen dir gehören. Also du musst arbeiten, und denn du wirst die Kanaaniter vertreiben, wenn sie auch eiserne Wagen haben und wenn sie auch stark sind. Auf diese Weise kommt also Josef zu seinem größeren Erbteil, das er sich ja so wünscht. Dechsel auch nicht schlecht. Dechsel sagt es, umschreibt es folgendermaßen. Dechsel in seinem Kommentar, den ich übrigens auch sehr empfehle, wenn Sie Dechsel haben, ich habe ihn am Computer, kann man auch haben von mir. Dechsel ist ein alter, wahrscheinlich lutherischer Kommentar aus dem vorigen Jahrhundert, ähnlich so wie Lange und diese alten Kommentare, deutschen Kommentare. Er schreibt da die Kinder, also der Text, die Kinder Josefs sagten, das Bergland reicht für uns nicht aus, und bei allen Kanaanitern, die im ebenen Lande wohnen, sind eiserne Wagen, bei denen, die in Bethshean und seinen Tochterstädten und bei denen, die im Tal Israel wohnen. Und Josef sagte zum Haus Josef, zu Ephraim und zu Manasse, er sprach, du bist ja, jetzt, er umschreibt jetzt, es kommt also nicht Bibeltext, sondern es kommt Text plus Erklärung. Du bist ja, so wie du vorhin in Vers 14 dich rühmtest, ein großes Volk und hast eine große Kraft, weil du ja so groß bist. Musst du nicht nur ein Los haben, sondern, also nicht bloß dieses Bergland, Ephraim, sondern es ist schon dafür gesorgt, dass dein gemeinschaftliches Erbe so gut wie zwei werden, denn das Bergland soll ebenfalls dein sein, da der Wald ist, den rode, so wird er deines Loses Ausläufer sein und dieses, dein Los, sich bedeutend nach Nordwesten hin erweitern und erweitern, wenn du dann die Kanaaniter vertreibst, auch nach Nordosten hin wird es sich ausdehnen, wenn du die Kanaaniter vertreibst, wenn sie auch eiserne Wagen haben und wenn sie auch stark sind. Also er hat jetzt umschrieben, aber es ist dasselbe Gedanke wie Barnes. Du kannst dir praktisch selber das Los verdoppeln. Das soweit. Und jetzt zurück zu Kapitel 21, waren also die Levitenstädte. Und da lesen wir jetzt in Vers 43 weiter, nachdem das also erreicht war, Levitenstädte verteilt, Zufluchtsstädte zugeordnet, Vers 43, und so gab Jahwe Israel das ganze Land. Jetzt wird also die Erfüllung des Auftrags und der Verheißungen kundgetan, das Ziel ist erreicht. So gab Jahwe Israel das ganze Land, das er ihren Vätern zu geben geschworen hatte, und sie nahmen es in Besitz und wohnten darin. Gott hat was getan und die Israeliten haben was getan. Gott hat das ganze Land ihnen gegeben, das er geschworen hatte, also er war treu seinem Schwur, und sie haben eingenommen. Sie haben in Besitz genommen und wohnten darin. Vers 44, und Jahwe verschaffte ihnen Ruhe ringsumher nach allem, was er ihren Vätern geschworen hatte. Und keiner von allen ihren Feinden hielt vor ihnen stand, alle ihre Feinde gab Jahwe in ihre Hand. Nun, wir wissen, es waren immer noch nicht alle ausgerottet, aber die übrig gebliebenen waren jetzt ziemlich kraftlos geworden und konnten eigentlich nichts mehr ausrichten gegen Israel. Israel sollte jetzt einnehmen. Gott gab Sieg und Ruhe. Und das nächste, Vers 45, kein Wort fiel dahin von all den guten Worten, die Jahwe zum Hause Israel geredet hatte, alles traf ein. Also wir haben hier drei Sätze. Erstens, Gott war seinem Eid treu, Vers 43, Gott war seinem Eid treu, den er geschworen hatte. Das zweite, Gott verschaffte ihnen Ruhe, gab also Sieg und Ruhe. Und das dritte, Gott hat seine Verheißungen erfüllt. Gott hielt seine Verheißung, hielt sein Wort, seine guten Worte, die er versprochen hatte, hat er alle erfüllt. Das heißt, das, was jetzt geschehen war unter Josua, diese großen Kriege, war insofern die Erfüllung der Verheißungen, weil damit das Entscheidende getan war. Das war das Unterpfand für die Erfüllung aller weiteren Verheißungen. Gott hatte Israel ja viele Verheißungen gegeben in Bezug auf die Zukunft. Ein ewiges Erbe. Aber Aber das, was jetzt hier geschehen war, war der entscheidende Schlag und dazu also die Garantie für die Erfüllung der weiteren Verheißungen. Tatsächlich sehen wir dann, dass es, wenn man jetzt ganz genau die Grenzen betrachtet, die in 4. Mose 36 angegeben worden waren, dann wurden ja die Grenzen des Landes angegeben, tatsächlich sehen wir, dass Israel einige, 4. Mose 34 angegeben worden waren, einige Gegenden wurden nie von Israel besiegt, also besessen. Nie. Das war zum Beispiel Sidon und Tyrus, diese phönizischen Städte, dieser Streifen nördlich, wurde nie wirklich eingenommen. Aber vergessen wir nicht, Gott hat ja immer gesagt, es ist eine Bedingung für diese Verheißung, dass sie das Land einnehmen werden, war immer die Bedingung, dass sie treu sind, dass sie gehorsam sind. Und wenn jetzt der Israel also nicht alles in der Geschichte, nicht alles gehabt hat, inne gehabt hat, sondern im Gegenteil, dann sogar wieder verloren hat und immer mehr verloren hat und schlussendlich sogar in Babylonien gelandet ist, dann ist das zuzuschreiben nicht der Untreue Gottes, sondern der Untreue Israels. Jetzt ist aber die Frage, ja, wird denn durch die Israels Untreue die Treue Gottes aufgehoben? Ist es denn so, dass es wirklich keine Zukunft mehr gibt für Israel? Nun, darüber spricht der Römerbrief. Der Römerbrief geht auf diese Frage ein. Wir hatten in Frankenthal, Römer 9 bis 11, hatten wir gesprochen davon, ein bisschen auch versuchten das ein bisschen zu erklären, Römer 11, dass die Verheißung, dass es, obwohl Israel den Messias verworfen hat, dennoch die Verheißung für die Israeliten gilt, die den Messias angenommen haben. Also in Messias bekommt Israel dann tatsächlich alle seine Verheißungen. In dem Messias, in dem Christus. Der Teil, der den Messias verwirft, bekommt die Verheißungen nicht. Der verstockt bleibt, der sich einfach nicht bekehrt, der Teil bekommt die Verheißungen nicht. Aber der Teil, der zum Messias kommt, der bekommt in Messias alle Verheißungen. Das ist ja die Lehre des Neuen Testamentes, dass in Christus ist die Erfüllung aller Verheißungen. Paulus hat auch gesagt, in Christus ist das Ja und Amen. 2. Korinther 1 lesen wir in den 20er Versen. 2. Korinther 1, Vers 20. So viele der Verheißungen Gottes sind, in ihm ist das Ja und in ihm ist das Amen. Gott zur Verherrlichung durch ihn. So viele Verheißungen Gottes es auch gibt, sie sind in ihm, in Christus erfüllt. Und nur in Christus, nicht außerhalb von Christus. In ihm ist das Ja und in ihm ist das Amen, Gott zur Verherrlichung. Der uns zusammen mit euch in Christus hinein festigt und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelte und das Angeld des Geistes in unsere Herzen gab. Heute haben wir das Angeld auf die Verheißungen. Wir haben noch nicht alles. Wir haben das Angeld, das Unterpfand. Aber eines Tages werden wir das alles antreten. Wer überwindet, wird es alles ererben. Alles. Alle Verheißungen in Christus. Ein unverwelkliches und unvergängliches Erbteil im Himmel. 1. Petrus 1, Vers 3, Gott hat uns wiedergeboren. Vers 4, zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das in den Himmeln aufgehoben ist für uns, die wir in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werden für die Rettung, die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Wir sehen, alles zielt auf Christus hin. Das ist der Same Abrahams. Und in ihm, Galater 3, ich wiederhole mich hier, aber ich denke, es ist gut, wenn wir uns hier wiederholen dürfen, Galater 3, Vers 29, wenn ihr des Christus seid, dann seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Abrahams Same wird erben und sogar die von den Heiden dürfen hier miterben. Das ist reine Gnade. Aber das Entscheidende ist, dass es in Christus ist, wenn ihr des Christus seid. Und auch vorher in Vers 13, Christus kaufte uns frei vom Fluch des Gesetzes, Vers 14, damit denen, die von den Völkern sind, den Heiden, der Segen Abrahams zuteil werde, natürlich nur aus Gnaden und rein aus Gnade, dass wir da auch noch hinzukommen dürfen, ist ein reines Geschenk und Barmherzigkeit Gottes, damit denen, die von den Völkern sind, der Segen Abrahams zuteil werde in Christus Jesus, damit wir die Verheißung des Geistes empfingen durch den Glauben. Und genauso bekommt Israel die Verheißungen nur auf die gleiche Weise, nur in Christus. Es gibt keinen anderen Weg, um die letzte endgültige Verheißungserfüllung zu bekommen. Die Verheißung war erfüllt. Zurück zu Vers 45. Kein Wort fiel dahin von all den guten Worten. Die Verheißung war erfüllt, denn Gott hatte nicht die sofortige, gänzliche Ausrottung der Kanaaniter zugesagt, sondern die allmähliche Ausrottung. 2. Mose 23, Vers 29. 2. Mose 23, Vers 29. Gott hatte nicht verheißen, dass in dem Moment, wo sie ins Land kommen, sofort alle Feinde ausgerottet werden in einem Nu. Nein. Gott hatte verheißen, nicht in einem Jahr werde ich sie vor dir vertreiben. 2. Mose 23, 29. Nicht in einem Jahr werde ich sie vor dir vertreiben, damit nicht das Land eine Öde werde und das wild lebende Getier des Feldes sich gegen dich vermehre. Nach und nach werde ich sie vor dir vertreiben, bis du fruchtbar bist und das Land besitzt. Und ich werde deine Grenze setzen, so und so, vom Schilfmeer bis dort und dorthin. Und Vers 5. Mose 7, Vers 22. 5. Mose 7, Vers 22. Dasselbe. 5. Mose 7, 22. Und Jahwe, dein Gott, wird diese Völker nach und nach vor dir vertreiben. Du wirst sie nicht schnell vernichten können, damit nicht das Wild des Feldes sich gegen dich mehre. Das jetzt zu dieser Aussage, dass Gott also, dass kein Wort dahin fiel, dass alle Worte erfüllt wurden. Jetzt kommen wir zu Kapitel 22, der Aufruf, Jahwe zu dienen und nur ihn zu lieben. Zuerst der Aufruf an die 2,5 Stämme. Der Aufruf zum Dienen an die 2,5 Stämme und dann die Rückkehr der 2,5 Stämme. Alles im Kapitel 22. Also ist interessant, oder? So wie es anfing mit den 2,5 Stämmen, so hört es auf mit den 2,5 Stämmen. Erinnern wir uns an Kapitel 1? Zuerst hat Gott den Josua ermutigt und dann kommt Josua zu den 2,5 Stämmen und spricht zu ihnen. Er gibt ihnen den Auftrag, sie sollen jetzt nicht nach Hause gehen, sie sollen jetzt mitgehen, sie sollen treu dienen, sie sollen mit den Israeliten kämpfen und wenn sie fertig sind, dürfen sie nach Hause gehen. Und jetzt haben wir das. Jetzt sind sie fertig und jetzt gehen sie nach Hause. So wie das beginnt, so hört es auf, das Josua-Buch. Damals rief Josua die Rubenite und die Gadite und den halben Stamm Manasse und er sagte zu ihnen, ihr habt alles gehalten, was Mose, der Knecht Jahwes, euch geboten hat. Und habt meiner Stimme gehorcht in allem, was ich euch geboten habe. So haben sie ja gesagt, wir werden dir gehorchen in allem, was du uns sagen wirst. Und wenn dir einer nicht gehorcht, da der sei des Todes. Sie haben das gehalten, sie waren treu gewesen. Das war in Josua 1, Vers 12 bis 17 war das gewesen, wo sie das versprochen, wo Josua mit ihnen gesprochen hat und wo sie ihm das versprochen hatten. Vers 3, ihr habt eure Brüder nicht verlassen, diese lange Zeit, bis auf diesen Tag, und habt das Gebot Jahwes, eures Gottes, gehalten. Und nun hat Jahwe, euer Gott, euren Brüdern Ruhe verschafft, wie er zu ihnen geredet hat. Und nun wendet euch und zieht zu euren Zelten in das Land eures Eigentums, das Mose, der Knecht Jahwes, euch jenseits des Jordans gegeben hat. Nur achtet sehr darauf, das Gebot und die Weisung zu tun, das die Mose, der Knecht Jahwes, euch geboten hat. Nämlich, Jahwe, euren Gott, zu lieben und auf allen seinen Wegen zu wandeln und seine Gebote zu halten und ihm anzuhangen und ihm in Verehrung zu dienen. Fünf Dinge werden hier genannt. Jahwe, euren Gott, zu lieben. Das ist der Kern des Gesetzes, der Kern des Gebotes. Das erste Gebot von den 10 Geboten heißt: Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Israel herausgeführt hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist negativ formuliert. Man könnte es auch positiv formulieren. Positiv formuliert würde es heißen: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit all deiner Kraft. Das ist derselbe Gedanke. Ob ich zu meiner Frau sage, du sollst keine anderen Männer neben mir haben, oder ob ich sage, du sollst mich von ganzem Herzen lieben, dann ist es das Gleiche. Ja? Geht auf das Gleiche aus. Hier ist, einmal ist es auch, dort in 2. Mose 20 ist es negativ formuliert, und in Shema Yisrael, in dem Höre Israel, 5. Mose 6, ist es positiv formuliert. Was ist das größte Gebot, haben sie den Herrn Jesus gefragt? Und der Jesus hat gesagt, das ist das größte Gebot, das erste. Und das erste ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Also Jahwe, euren Gott, zu lieben. Zweitens, auf allen seinen Wegen zu wandeln. Das ist jetzt, alles was jetzt kommt, ist abhängig von dem ersten. Ist ja klar. Also das erste, Jahwe, euren Gott, zu lieben, das wäre die Zusammenfassung von allem, was er weiter sagt. Auf allen seinen Wegen zu wandeln, das heißt, man schaut jetzt danach, was sind seine Wege? Und richtet sich nach seinen Wegen. Und seine Gebote zu halten, halten heißt bewahren und tun, also aufbewahren, im Herzen bewahren, lernen, umsetzen ins Leben. Halten und tun. In dem Wort halten steckt also beides drinnen. Also behalten, aufbewahren und tun. Und man muss auch beides. Man muss es im Gedächtnis bewahren, sodass man es auch dann auch umsetzen kann. Viertens, ihm anzuhangen. Es ist dieses Wort, das verwendet wird, für die Ehe, ja. Er wird seiner Frau, die Frau wird dem Mann anhangen. Umgekehrt auch der Mann, beides. Der Mann der Frau und die Frau dem Mann. Der Mann wird Vater und Mutter verlassen und wird seinem Weibe anhangen. Und das fünfte ist ihm dienen. Und hier steht das Wort für in Verehrung dienen. In Verehrung dienen, priesterlich dienen. Das ist ein Gottesdienstwort. Ihm in Verehrung dienen. Gottesdienst tun. Mit eurem ganzen Herzen, mit eurer ganzen Seele. Keinen anderen Dienst. Josua segnete sie. Das heißt, er betete für sie und gab ihnen den Segen, den Segenswunsch Gottes weiter. Er betete für sie um den Segen Gottes und entließ sie. Wenn es heißt, dass ein Mensch andere Menschen segnet, dann ist es ein Gebetswunsch dieses Menschen. Wir sind ja nicht die Quelle des Segens, also können wir nicht segnen in dem Sinn. Wir können aber beten um den Segen. Für unsere Geschwister, für das Volk Gottes. Wenn er uns segnet, dann tut er nicht beten, dann ist er die Quelle des Segens. Wenn Gott uns segnet, dann schickt er uns Friede und Wohlergehen und Förderung. Segen hat zu tun mit Förderung übrigens. Das Gegenteil von Segen ist der Fluch. Fluch heißt, ich schicke dich auf den Weg zum Tod. Wenn man jemanden verflucht, schickt man ihn auf den Weg zum Tod. Wenn man ihn segnet, dann betet man, dass das alles, was das Leben fördert, das Gute fördert, das Gedeihen fördert, dass ihm das zukommen möge. Er segnete sie und entließ sie, und sie zogen zu ihren Zelten. Sie ziehen also nach Hause. Vers 7 ist jetzt die Rückkehr der Stämme jenseits des Jordans berichtet. Vers 7 bis 34. Und der einen Hälfte des Stammes Manasse hatte Mose in Basan ein Erbteil gegeben, aber seiner anderen Hälfte hatte Josua mit ihren Brüdern diesseits des Jordans im Westen ihr Erbteil gegeben. Und als Josua sie zu ihren Zelten entließ, das segnete er auch sie. Und er sagte zu ihnen und kehrte und sagte, kehrt, er sprach zu ihnen, ja, sagte zu ihnen und sprach, kehrt zu euren Zelten zurück mit vielen Reichtümern und mit sehr vielem Vieh, mit Silber und mit Gold und mit Kupfer, mit Eisen, mit Kleidern in Menge, teilt die Beute eurer Feinde mit euren Brüdern. So war es auch abgemacht. Es waren ja einige Brüder zu Hause geblieben. Man konnte die Frauen und Kinder nicht ganz alleine lassen. Kehrt zurück, teilt die Beute. Denn die, die zu Hause bleiben, sind genauso wichtig für die, wie die, die in den Krieg ziehen, und sie haben beide Anteil am Lohn. Das ist bei uns auch so, oder die Frauen, die vielleicht zu Hause bleiben müssen, manchmal sind genauso mit im Kampf wie diejenigen, die an die Front ziehen. Vers 9, so kehrten die Kinder Ruben, die Kinder Gad, der halbe Stamm Manasse zurück, und sie zogen weg von den Söhnen Israels, von Silo, das im Lande Kanaan ist, um in das Land Gilead zu ziehen. In das Land ihres Eigentums, ihres Besitztums, in dem sie sich ansässig gemacht hatten nach dem Befehl Jahwes durch Mose. Das Land des Eigentums heißt es hier, oder das Land des Besitztums. Gott hat es ihnen übergeben. Es war ein Erbe. Gott hat es ihnen geschenkt. Es ist nicht, dass sie sich erworben haben. Eigentum ist es hier, ein geschenktes Eigentum. Das Land ist immer ein Erbe. Also das heißt, ein Erbe, das bekommt man. Dafür ein Erbe arbeitet man nicht. Wenn man erbt, dann erbt man einfach. Da bekommt man das. Ja? Und so hat Gott das Erbe ihnen geschenkt. Auch unser Erbe, in der Bibel wird es öfter verwendet, dieses Wort, dass wir ein Erbteil bekommen haben. Das ist auch ein Geschenk. Übrigens darf ich da kurz aufmerksam machen auf eine Stelle im zweiten Petrusbrief, 2. Petrus 1, Vers 1. Dort kommt dieses Wort auch vor, und wenn man unsere Bibel liest, dann merkt man das oft gar nicht. Aber dort kommt das Wort vor. Bei Schlachter merkt man es gar nicht, bei anderen vielleicht eher noch, aber bei Elberfelder eigentlich auch nicht. Schlachter, da steht so: Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben wie wir empfangen haben. Also er schreibt an Leute, die den gleich kostbaren Glauben wie wir empfangen haben. Aber in dem Wort empfangen, da steckt viel mehr drinnen. Das griechische Wort für empfangen heißt nämlich ein Losteil empfangen. Also das kommt von dem Wort ein Loswerfen. Ein Loswerfen, das ist genau das, was Josua getan hat, also die Sachen verteilt hat. Oder? Und das Wort hier heißt also, die mit uns das Los zugeteilt bekamen. Als Los haben wir das zugeteilt bekommen. Was denn? Den gleich kostbaren Glauben. Der Glaube ist hier der Glaubensinhalt. Der Glaube ist hier das, an was wir glauben. Der Glaube ist, das, was damit verbunden ist, mit diesem Glauben. Das ist gleich wie das Wort Verheißung. Wenn es heißt, er hat die Verheißung bekommen, heißt es, er hat das Verheißene bekommen. Die Verheißung ist das, was verheißen ist. Oder die Hoffnung ist das, auf was man hofft. Und genauso ist hier der Glaube das, woran man glaubt. Das heißt, das Glaubensgut. Also wir übersetzen so, denen, die in der Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesu Christi mit uns das Los eines gleich kostbaren Glaubensgutes zugeteilt bekamen. Wir bekamen durchs Los ein Glaubensgut zugeteilt. Und das Glaubensgut, das wir bekamen, das ist das Erbe. Das ist das Erbstück. Wie bei den Israeliten das Stück Land. So ist es bei uns, dieses Glaubensgut. Das Glaubensgut ist das, auf was wir, das, was der Inhalt unseres Glaubens ist. Und was ist das? Nun, das ist das Erbe, das uns der Herr eines Tages gibt. Und das uns eigentlich schon gegeben hat in Christus, aber dass wir eines Tages antreten werden in ganzer Fülle. Jetzt sehen wir es ja noch nicht. Jetzt sind wir noch sind wir gerettet, aber auf Hoffnung. Wir haben es noch nicht sichtbar. Also das kommt öfters vor, solche Ausdrücke. Also das Erbe, ja. Zum Beispiel im Kolosserbrief ja auch. Kolosser 1, Vers 12. Danket dem Vater, der uns, oder indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, oder der uns tauglich machte, für das Anteilhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns fähig gemacht oder tüchtig gemacht zum Anteilhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Hier ist es wieder, dieses Erbe. Das ist das Glaubens, das, woran wir, das, was wir bekommen werden. Und das wir in Christus schon bekommen haben, aber noch nicht, wir sind noch nicht am Ziel. Wir haben schon und haben noch nicht. Wir haben schon in Christus, haben aber noch nicht, weil wir noch nicht am Ziel angelangt sind. Wieder zurück. Also, wir waren bei Vers 9. So kehrten die Kinder Ruben und die Kinder Gad und der halbe Stamm Manasse zurück und sie zogen weg von den Söhnen Israel von Shiloh, das im Land Kanaan ist, um in das Land Gilead zu ziehen und das Land ihres Eigentums, in dem sie sich ansässig gemacht hatten nach dem Befehl Jahwes durch Mose. Und als sie in die Bezirke des Jordans kamen, die im Land Kanaan sind, bauten die Kinder Ruben und die Kinder Gad und der halbe Stamm Manasse dort einen Altar am Jordan, einen Altar groß von Ansehen, also einen sehr großen Altar, man hat ihn ansehen können, sehr groß, riesengroß, von weit, weit hin sichtbar. Und die Söhne Israels hörten sagen, siehe, die Kinder Ruben und die Kinder Gad und der halbe Stamm Manasse haben einen Altar gebaut, angesichts des Landes Kanaan. Also dieses Wort angesichts des Landes Kanaan, wie heißt es bei Schlachter? Vor Kanaan? Gegenüber Kanaan? Es kommt hier nicht klar raus, war das jetzt am Westufer oder war es am Ostufer? Die Ausleger sind sich auch nicht, ich glaube, sie sind sich nicht ganz einig. Angesichts des Landes Kanaan, war das sozusagen jetzt, dass sie wollten sie damit zeigen, der Altar, den bauen wir jetzt ganz groß am Westufer, damit die vom Osten immer dran denken, die eigentliche Gottesanbetung geschieht da im Westen. Oder haben sie gemeint, nein, im Osten, am Ostufer bauen wir den Altar, aber ganz knapp, dass wir wissen, wir sollen da in diese Richtung, müssen wir zurückkommen, wenn wir Gott anbeten wollen. Bei mir heißt es gegenüber, also das würde heißen im Ostjordanland. Auf der anderen Seite. Ja. Gut, dann wollen wir das mal so akzeptieren. Angesichts des Landes Kanaan, also gegen das Land Kanaan hin. Also er blickt Richtung Kanaan, aber er steht auf der anderen Seite, steht drüben am Jordan. Ja, gut. Und als die Söhne Israels es hörten, bitte beachten Sie den Ausdruck Söhne Israels. Gehören denn die Rubeniter und Gaditer und Manassiter nicht zu den Söhnen Israels? Die Söhne Israels hörten sagen, Vers 11, schau die Kinder Ruben, Kinder Gad und Manasse, die haben einen Altar gebaut. Und als die Söhne Israels es hörten, versammelten sich die ganze Gemeinde der Söhne Israels. Ja, und die anderen, Ruben, Gad und Manasse, sind die nicht Söhne Israels? Hier ist eine Gefahr, oder? Die einen fühlen sich als Söhne Israels, die anderen, ja, die sind da außerhalb. Vers 13, Vers 12, die versammelten sich jetzt nach Silo, um gegen sie hinaufzuziehen zum Krieg. Sind also sehr schnell in der Entscheidung, Krieg zu führen. Aber gut, man könnte sagen, sie haben ja recht. Denn sie deuten das, was hier geschehen ist, als einen Abfall vom Herrn. Und Gott hatte ja in 5. Mose 13 gesagt, dass man strengstens, schärfstens vorgehen soll gegen solche, die Abfall lehren von Gott. Die müssen ausgerottet werden. Also sie sind sehr schnell jetzt hier, um das Gericht auszuführen an den 2,5 Stämmen. Vers 13, und die Söhne Israels sandten zu den Kindern Ruben und zu den Kindern Gad und zum halben Stamm Manasse in das Land Gilead, den Pinchas und den Sohn Elea, das Pinchas, den Sohn Eleasars des Priesters, und 10 Fürsten mit ihm, je einen Fürsten für ein Vaterhaus von allen Stämmen Israels. 9,5 waren sie, von dem halben, also einen, dann hat man 10, plus Pinchas, der Priester. Und sie waren jeder das Haupt ihres Vaterhauses unter den Tausenden Israels, also über die Tausendschaften. Sie waren also sehr hohe Persönlichkeiten, die hier kamen. Und sie kamen zu den Kindern Ruben und zu den Kindern Gad und zu dem halben Stamm Manasse in das Land Gilead und redeten mit ihnen und sagten, so spricht die ganze Gemeinde Jahwes. Es ist interessant, wenn man jetzt achtet, welche Ausdrücke hier verwendet werden. Ja? So spricht die ganze Gemeinde des Herrn. Ja, gehören denn die Rubeniter und Gaditer und Manassiter nicht zur Gemeinde des Herrn? Sie fühlen sich zu Recht, und das muss man sagen, wir wollen jetzt nicht negativ reden über Pinchas, der ist ein Mann Gottes, und über die anderen 9,5 Stämme, denn sie haben ja wirklich Grund, hier zu größter Beunruhigung, wenn hier ein Altar gebaut wird, das würde bedeuten, so haben sie es ausgelegt, wenn die einen Altar bauen, dann bauen sie einen Altar, um zu opfern drauf. Und wenn ein Altar gebaut wird und sie bauen sich einen eigenen Altar, dann würde das bedeuten, dass sie also nicht das Zentralheiligtum, das Gott befohlen hat, anerkennen, sondern dass sie ein eigenes Heiligtum machen und ein Heiligtum sich aufrichten, und das bedeutet Abfall. Denn Gott hatte gesagt, an dem Ort, den Gott erwählen wird, dort muss das Opfer gebracht werden. Man kann sich nicht irgendeinen Altar irgendwo bauen. Und dieser Ort war jetzt in Silo und nirgendwo anders. So spricht die ganze Gemeinde Jahwes, was ist das für eine Treulosigkeit, die ihr gegen den Gott Israels begangen habt, dass ihr euch heute abwendet von der Nachfolge Jahwes, indem ihr euch einen Altar baut, und euch heute gegen Jahwe, um euch heute gegen Jahwe aufzulehnen. Die griechische Übersetzung hat hier das Wort Apostasia. Apostasie, das ist der Abfall. Also sie verwenden wirklich solche Wörter. Ihr seid abgefallen. Treulosigkeit, ihr wendet euch ab, und ihr rebelliert gegen Jahwe, ihr lehnt euch auf gegen Jahwe. Abfall heißt das. Ist es uns zu wenig an der Ungerechtigkeit Peors, von dem wir uns noch nicht gereinigt haben bis auf diesen Tag? Und doch kam die Plage über die Gemeinde Jahwes. Also jetzt führt er zwei Beispiele an. Zuerst Peor, Pinhas hat ja hier gute Erinnerungen an Peor. Er selber hatte sich ja sehr stark eingesetzt damals, als die Moabiterinnen kamen. 4. Mose 25, Vers 3 bis 9. Als die Moabiterinnen kamen und die Israeliten verführten. Und als dann Pinhas im Eifer für den Herrn geeifert hat und dadurch der Plage gewehrt hatte. Er sagt hier von der Plage, von der wir uns noch nicht gereinigt haben bis auf diesen Tag. Also nicht gemeint, dass sie von den Sünden sich noch nicht gereinigt haben, aber es ist immer noch eine Schande für sie, was sie da getan haben. Die Sünde selber, also natürlich mussten sie sich reinigen, Gott hat ja Gericht getan, Gott hat ja gerichtet, diese Leute, und die anderen haben Buße getan. Aber es ist immer noch, die ganze Schande ist immer noch über der Gemeinde Gottes. Vers 18, und ihr wendet euch ab von der Nachfolge Jahwes, und es wird geschehen, lehnt ihr euch heute gegen Jahwe auf, so wird er morgen über die ganze Gemeinde Israels erzürnen. Das heißt, ihr bringt auch ein Gericht über uns, wenn ihr euch auflehnt. Deshalb müssen wir jetzt gegen euch vorgehen und das ausmerzen. Jedoch, wenn das Land eures Eigentums unrein sein sollte, kommt herüber in das Land des Eigentums des Herrn, wo die Wohnung Jahwes weilt, zu Silo, das Zelt der Zusammenkunft, wo die Wohnung Jahwes weilt, und macht euch ansässig in unserer Mitte, aber lehnt euch nicht gegen Jahwe auf und lehnt euch nicht gegen uns auf, indem ihr euch einen Altar baut, außer dem Altar Jahwes, unseres Gottes. Also neben dem Altar einen weiteren Altar baut, neben dem vorgeschriebenen dort in Silo. Vers 19, wenn das Land eures Eigentums unrein sein sollte, also wenn euch das vorkommt, das sei unrein, dann bitte, dann kommt rüber. Hier ist ein leiser Vorwurf darinnen, oder? Ihr seid ja nicht im Land in den eigentlichen Grenzen, die Gott uns verheißen hat. Und wenn ihr denkt, das sei unrein, und jetzt müsstet ihr da opfern, dann kommt herüber ins Land und opfert herüben, wo die Wohnung des Herrn ist. Macht euch ansässig in unserer Mitte. Bleibt da. Jetzt kommt das zweite Beispiel. Hat nicht Achan, der Sohn Serachs, Untreue an dem Verbannten begangen? Jetzt wird erinnert an die Sünde Achans, der etwas für sich genommen hat. Hat es nicht genau genommen mit dem Gebot Gottes. Und sie haben es nicht genau, das ist der Vorwurf, ihr habt es nicht genau genommen mit dem Gebot Gottes. Und ein Zorn kam über die ganze Gemeinde, das heißt ein Zornesgericht, ein Strafgericht Gottes, kam über die ganze Gemeinde Israels. Gott hat ihnen eine Niederlage erleiden lassen. Und Achan kam in seiner Ungerechtigkeit nicht als Einzelner um, nicht allein ist er umgekommen, sondern noch 36 Soldaten sind umgekommen, wegen ihm und seiner Familie. Und die Kinder Ruben, Vers 21, und die Kinder Ruben, die Kinder Gad und der halbe Stamm Manasse antworteten und sagten zu den Häuptern der Tausende Israels: Der Gott der Götter, Jahwe, der Gott der Götter, Jahwe, er weiß es. Zweimal rufen sie hier einen dreifachen Namen Gottes an, also sechsmal. Das erste heißt El, El, Elohim, Jahwe. El, Elohim, Jahwe. Also El ist der starke Gott, der zu fürchtende Gott. El ist das allgemeine Wort, der Mächtige. Elohim ist das übliche Wort für Gott. Man könnte auch so übersetzen. der Gott, El, Gott, Elohim, Yahweh, also man müsste nicht Gott der Götter, man könnte so übersetzen, Gott, Gott, Yahweh, Gott, Gott, Yahweh. Weil Elohim ist ein Name für Gott, kann auch Götter heißen. Also so oder so muss man sie, man weiß nicht, wie man sie übersetzen soll. Also El Elohim Yahweh, El Elohim Yahweh, er weiß es und Israel soll es wissen. Also sie beschwören jetzt, sie wollen jetzt Nachdruck geben durch das Anrufen Yahwehs. Gott ist unser Zeuge, Gott weiß es. Wenn es aus Auflehnung und wenn es aus Treulosigkeit gegen Yahweh geschehen ist, so mögest du uns nicht retten an diesem Tag. Also dann sollen wir des Todes sein, heißt das. Wenn das, was wir getan haben, ein Rebellionsakt ist und aus Treulosigkeit gegen Yahweh geschehen ist, dann sollen wir heute ungerettet davon kommen, also getötet werden. Dass wir uns einen Altar gebaut haben, um uns von der Nachfolge Yahwehs abzuwenden. Und wenn es geschehen ist, um Brandopfer und Speisopfer drauf zu opfern und um Friedensopfer drauf zu opfern, so möge Yahweh es fordern. Dann möge also Gott das Gericht von uns fordern und er möge uns richten, wenn das so gewesen ist. Also sie rufen hier Gott an, Gott möge richten. Gott, der sie kennt, also sie meinen es aufrichtig und sie haben das nicht vorgehabt. Und wenn es nicht aus Besorgnis vor einer Sache, und wenn wir nicht aus Besorge vor einer Sache dieses getan haben, indem wir sagten, künftig werden eure Kinder zu unseren Kindern sprechen und sagen, was geht euch, Yahweh, der Gott Israels, an? Yahweh hat ja eine Grenze, den Jordan, zwischen uns und euch gesetzt, ihr Kinder Ruben und ihr Kinder Gad. Und ihr habt kein Teil an Yahweh. Und so würden eure Kinder machen, dass unsere Kinder aufhörten, Yahweh zu fürchten. Und so sagten wir uns, wir wollen uns doch daran machen, den Altar zu bauen, nicht für Brandopfer und nicht für Schlachtopfer, sondern ein Zeuge soll er sein zwischen uns und euch und zwischen unseren Geschlechtern nach uns, damit wir den Dienst Yahwehs vor ihm verrichten, mit unseren Brandopfern und mit unseren Schlachtopfern, mit unseren Friedensopfern. Und damit nicht eure Kinder künftig zu unseren Kindern sagen, ihr habt kein Teil an Yahweh, also ihr gehört nicht zu uns. Die sollten daran denken, dass wir zu euch gehören. Also, die haben das gut gemeint, aber sie haben schon einen Fehler gemacht. Was war der Fehler? Das hätte alles nicht sein müssen, oder? Was war der Fehler? Die hätten auf alle Fälle mit den Stammesfürsten Israels sich absprechen müssen. Nur so eine Kleinigkeit. Oft sind es nur ganz kleine Dinge. Hätten sie das gemacht, diese großen Emotionen und Vorwürfe gegeben, die da geschehen sind. Ist oft so wichtig, dass man mit den richtigen Personen das abspricht. Und dann ist es kein Problem mehr. Dann weiß man, aha, ja, aus dem und dem Grund haben die das gemacht. Und dann erspart man sich viel, viel Ärger. Naja, gute Frage. Warum haben sie nicht einen Stein, einfach so einen Steinhaufen oder so etwas Ähnliches gemacht? Ich weiß es nicht. Wäre ihnen zu wenig gewesen vielleicht, dass man dran denkt, das ist eben an der Altar des Herrn. Ich weiß es nicht. Und wir sagten, geschieht es, dass sie künftig zu uns oder zu unseren Geschlechtern so sprechen, so werden wir sagen, seht das Abbild des Altars Yahwehs, das unsere Väter gemacht haben. Also hier haben wir es. Sie wollten eben dieses Musterbild des Altars des Herrn, das unsere Väter gemacht haben. Also für die Nachkommen ist es gedacht. Nicht für Brandopfer, nicht für Schlachtopfer, sondern ein Zeuge sollte sein zwischen uns und euch. Sie betonen immer wieder, also es, man sieht ihn, sie sind sehr, sehr ernst um die Sache und sie wollen das, sie beteuern das immer wieder. Fern sei es von uns, dass wir uns gegen Jahwe auflehnen und uns heute von der Nachfolge Jahwes abwenden, indem wir einen Altar bauen für Brandopfer, für Speisopfer und für Schlachtopfer, außer dem Altar Jahwes, unseres Gottes, der vor seiner Wohnung ist, in Silo. Also in Silo habe ich jetzt hinzugefügt. Vers 30, und als Pinhas, der Priester und die Fürsten der Gemeinde und die Häupter der Tausende Israels, die bei ihnen waren, die Worte hörten, die die Kinder Ruben, die Kinder Gad und Kinder Manasse redeten, war es gut in ihren Augen. Und Pinhas, der Sohn Eleasas des Priesters, sagte zu den Kindern Ruben und zu den Kindern Gad und zu den Kindern Manasse, heute erkennen wir, dass Jahwe in unserer Mitte ist. Jetzt reden sie wieder unser, in unserer Mitte. Jetzt ist nicht ihr, die Gemeinde, hier die Gemeinde Israel und ihr da drüben, ihr, die anderen, jetzt sagen sie unser. In unserer Mitte ist, weil ihr diese Treulosigkeiten nicht gegen Jahwe begangen habt. Jetzt habt ihr die Söhne Israels von der Hand Jahwes gerettet. Wer sind jetzt die Söhne Israels? Wer sind jetzt hier die Söhne Israels? Ja, vor allem ist die Rubenit und Gaditer und Halbmanasse, oder? Jetzt sehen Sie wieder dazu. Pinhas, der Sohn Eleasars des Priesters und die Fürsten kehrten zurück von den Kindern Ruben und von den Kindern Gad und aus dem Land Gilead ins Land Kanaan zu den Söhnen Israels. Da ist es wieder im engeren Sinne wie vorher, die 9,5. Und die brachten ihnen Antwort. Und die Sache war gut in den Augen der Söhne Israels und die Söhne Israels priesen Gott und sagten nicht mehr davon, gegen sie hinaufzuziehen zum Krieg, um das Land zu verderben, in dem die Kinder Ruben und Kinder Gad wohnten. Die Kinder Ruben und die Kinder Gad nannten den Altar Zeuge, denn er ist ein Zeuge zwischen uns, dass Jahwe Gott ist. Also, man muss sagen, was sie getan haben, war nicht falsch, dass sie die Botschafter dorthin geschickt haben. Sie mussten ja sagen, was sie ihnen vorwerfen. Sie mussten ja sagen, welche Angst sie jetzt haben. Das war von Pinhas und den 9,5 Stämmen, also diesen Vertretern, schon richtig. Der Hauptfehler bestand wirklich in den 2,5 Stämmen vom Osten. Sie waren natürlich sehr eifrig dann, klar, sehr schnell. Aber was hätten sie tun sollen? Ja, sie haben ja wirklich große Besorgnis gehabt. Wir wollen hier Pause machen.